Ich hatte zusätzlich noch Schiss, weil, also ich bin 59 und mit 55 soll man ja das erste Mal hingehen. Das habe ich nicht gemacht, das kann ich hier ja offen zugeben. Und dann verdichtet sich ja die Angst, wenn man dann hingeht, erstens, dass was gefunden wird und man selber schuld ist, dass man das nicht hat vorher machen lassen. Und zweitens ganz einfach, dass man einen Anschiss kriegt vom Arzt oder von der Ärztin, die dann sagen, ja, sagen Sie mal, Sie sind doch ein vernunftbegabter Mensch, wieso? Ja.
Es ist wieder Mittwoch und damit Podcast-Zeit bei das PTA-Magazin. Hallo und herzlich willkommen zum PTA-Funk, dem Podcast für PTA und alle, die uns zuhören möchten. Mein Name ist Christoph Niekamp und ich bin Online-Redakteur für unsere Website daspta-magazin.de. Meine Kolleginnen Stefanie Fastnacht und Julia Pflegel unterhalten sich anlässlich des Darmkrebsmonats März über das Thema Darmspiegelung. Dabei berichten sie über ihre ganz persönlichen Erfahrungen mit der Koloskopie. Vor allem möchten sie aufzeigen, dass Angst vor dieser Untersuchung unnötig ist. Ganz im Gegenteil, sie rettet Leben, wenn Darmkrebs rechtzeitig erkannt wird. Hatten Sie auch schon mal eine Darmspiegelung? So oder so, hören Sie gleich mal rein in die Episode und empfehlen Sie unseren Podcast PTA Funk gern weiter. Viel Spaß! Und liken nicht vergessen.
Hallo Julia. Schön, dass du dir heute für einen redaktionsinternen Plausch Zeit nimmst. Wir zwei sind ja auch nicht mehr so die Allerjüngsten. Naja, genau. Kann man so und so sehen,
ja, stimmt.
Und das Thema Gesundheitsvorsorge und Früherkennung, das wird ja mit zunehmendem Alter immer wichtiger. Ja, und ich möchte mich passend zum von der Felix-Boda-Stiftung initiierten Darmkrebsmonat März zum Thema Darmkrebsvorsorge mit dir unterhalten.
Immer ran damit.
Genau. Immer ran an die Buletten. Jo. Erzähl doch mal, welche Untersuchungsmöglichkeiten beziehungsweise Vorsorgemöglichkeiten es da prinzipiell gibt für gesetzlich Krankenversicherte.
Das mache ich sehr gerne. Allerdings muss ich das mit dem Alter nochmal so ein bisschen relativieren. Prävention ist natürlich nicht für alte oder nicht nur für altwerdende Menschen wichtig, sondern auch für junge Menschen.
Hast du natürlich vollkommen recht.
Ist natürlich bei der Darmkrebsvorsorge steht dann eher das Alter ab 50 bei Männern und 55 bei Frauen im Fokus. Darauf kommen wir aber später noch. Du hast mich gefragt, was es für Untersuchungsmöglichkeiten gibt. Es gibt das organisierte Darmkrebs-Screening, das heißt gesetzlich Versicherte erhalten im Alter von 50, 55, 60 und 65 Jahren eine Einladung zur Darmkrebsfrüherkennung von ihrer Krankenkasse, die sie wahrnehmen können. Also das ist eine Einladung, das ist kein Muss. Besser ist es natürlich, sie wahrzunehmen und über das Thema mit einem Arzt zu sprechen. Dann gibt es einen Stuhltest, der heißt IFOP-Test. Das ist ein immunologischer Test auf okkultes Blut im Stuhl.
Also verstecktes Blut, ne?
Genau, auf verstecktes Blut. Und die Koloskopie, also die Darmspiegelung, die gibt es noch. Beziehungsweise steht eigentlich im Fokus.
Ja, und Darmspiegelung, ab welchem Alter steht einem das dann zu? Oder ab wann erstattet das die Krankenkasse?
Bei Männern erstattet das die Krankenkasse ab 50 Jahren und bei Frauen ab 55 Jahren. Und danach, wenn die Untersuchung gelaufen ist, dann ist in der Regel nach 10 Jahren wieder eine Untersuchung und oder abhängig vom Ergebnis auch früher. Das entscheidet dann aber der Arzt oder die Ärztin, die die Untersuchung gemacht haben.
Und wieso dieser Unterschied, Männer ab 50, Frauen ab 55?
Ja, Männer haben ein höheres Risiko, an Darmkrebs zu erkranken. Deswegen werden die früher gescreent.
Und wie sieht's mit diesem Test auf okkultes Blut aus? Hattest du da schon gesagt, ab welchem Alter?
Das habe ich noch nicht gesagt. Da ist die Altersgrenze bei beiden Geschlechtern 50 Jahre oder bei allen Geschlechtern 50 Jahre. Die können jährlich einen Test auf dieses versteckte Blut im Stuhl, okkultes Blut im Stuhl, machen lassen und ab 55 alle 2 Jahre, wenn sich die betreffende Person gegen eine Darmspiegelung entscheidet.
Du sagst gerade, wenn sich die betreffende Person gegen eine Darmspiegelung entscheidet. Also Darmkrebs gehört ja zu den Krebsarten, die sich gut behandeln lassen, wenn sie frühzeitig erkannt werden. Und genau. Du hast hier schon angedeutet, viele Menschen entscheiden sich dagegen und nehmen das Angebot nicht wahr, besonders die Darmspiegelung. Woran liegt denn das deiner Meinung nach?
Also aus meiner Sicht ist das ganz eindeutig die Angst vor der Untersuchung selbst, also vor der Koloskopie. Das stellt man sich ja nicht so angenehm vor, dass ein anderer Mensch mit einem Instrument in den eigenen Körper eindringt.
Und vor allem an dieser Stelle, das ist ja schon der Intimbereich, ne?
Ja, das ist auch stark schambehaftet.
Ja.
Und ich denke, es ist auch die Angst vor dem Abführen, was ja zwingend notwendig ist vor der Untersuchung, was auch nicht besonders angenehm ist. Und davor, dass man vermeintlich nichts essen darf. Also meine Ärztin, die die Koloskopie bei mir durchgeführt hat, die hat gesagt, diese Ernährungsempfehlungen sind eigentlich hauptsächlich für Leute, jetzt nicht lachen, die es gewöhnt sind, dreimal am Tag ein Schnitzel zu essen. Ja, übertrieben gesagt. Ja. Die meinen dann, verhungern zu müssen, weil sie gehört haben, sie dürfen 5 Tage nichts essen. So ist es aber nicht, aber das klären wir gleich nochmal.
Ja, also ich muss sagen, das mit dem Nichtsessen, das ist auch sowas, was mich schreckt. Ich habe Migräne und wenn ich mich nicht regelmäßig ernähre, dann kann ich einen Migräneanfall kriegen. Und ich habe so eine Koloskopie schon hinter mir und das war tatsächlich was, wo ich gedacht habe, oh Gott, nee, 1,5 Tage nichts essen, das ist nichts, dann kriege ich zusätzlich noch Migräne. Also das ist was, wo ich auch gedacht habe, muss das sein.
Ja, das muss man auch ernst nehmen, solche Bedenken. Ich hatte zusätzlich noch Schiss, weil, also ich bin 59 und mit 55 soll man ja das erste Mal hingehen, das habe ich nicht gemacht, das kann ich hier ja offen zugeben. Und dann verdichtet sich ja die Angst, wenn man dann hingeht, erstens, dass was gefunden wird und man selber schuld ist, dass man das nicht hat vorher machen lassen. Und zweitens ganz einfach, dass man einen Anschiss kriegt vom Arzt oder von der Ärztin, die dann sagen, ja, sagen Sie mal, Sie sind doch ein vernunftbegabter Mensch, wieso? Ja?
Ja.
Gut. Also ich habe mich überwunden und habe es gemacht und darüber reden wir jetzt auch noch.
Also das mit dem Alter, mit 55, ich bin dein Alter, ich muss gestehen, ich habe es mit 55 auch nicht geschafft. Ich habe es dann allerdings mit 57
hingekriegt. Ja, bist du besser als ich.
Da bin ich besser als du. Ja, aber so ganz freiwillig war es dann auch nicht, weil ich tatsächlich Schmerzen im Unterleib hatte und mein Arzt dann empfohlen hat, jetzt, Sie sind eh das Alter, jetzt machen Sie mal eine Koloskopie. Also insofern, wir sind aus dem medizinischen Bereich oder aus dem pharmazeutischen Bereich und sollten es eigentlich ein bisschen besser wissen. Ja. Aber die Hemmschwelle ist tatsächlich da, wie man auch bei uns sieht.
Ja, wir sind ja auch nur Menschen. Und bei mir war es die Frauenärztin, die also regelmäßig, einmal im Jahr gehe ich zu meiner Gynäkologin und seitdem ich 55 bin, hat sie immer gefragt, und? Wie sieht's aus mit der Koloskopie? Und beim letzten Mal habe ich gedacht, Mann, Julia, jetzt aber komm. So, ja. Dann habe ich es auch durchgezogen und echt, es war gar nicht schlimm.
Genau, das wollte ich jetzt mal von dir wissen. Ja. Berichte doch mal von deinen Erfahrungen.
Also ich habe jetzt neben mir nochmal meinen Zeitplan liegen, wie ich das mit dem Essen und dem Abführen gemacht habe. Ich hatte Montag um 10.30 Uhr den Untersuchungstermin. Dann muss man 2 Stunden vorher wirklich komplett nüchtern sein, also ab 8.30 Uhr. Vorher darf man natürlich ein Wasser trinken oder auch eine klare Gemüsebrühe. Ich habe auch einen Kaffee getrunken, das war auch okay, ohne Milch. Das Abführen begann am Sonntag um 19 Uhr. Das ist ja dieses altbekannte Mittel-Movie-Prep. Da kriegt man 2 Beutel. Jeweils einen Beutel löst man in 1 Liter Wasser auf. Da war die Empfehlung, dass man das kalt werden lässt. Oder ich habe das Wasser einfach kalt werden lassen und habe das dann da reingeschüttet. Und ich meine, dass mir das schon einfacher gemacht hat, das kalt zu trinken. Also 1 Liter Lösung plus 1 Liter Wasser. In der Zeit von 19 bis, ja, die empfehlen immer alle Viertelstunde ein Glas.
Und irgendwie innerhalb von der Stunde, meine ich, war das, ne?
Innerhalb von der Stunde. Hm. Und das zweite dann um 21 Uhr wieder 1 Liter Lösung plus 1 Liter Wasser. Über die Zeit verteilt. Ja, und irgendwann um, ich weiß gar nicht, 9:30 Uhr ja, ging es dann los. Da ging es dann rund. Empfehlung ist wirklich, sich eine Fettsalbe oder am besten eine vaselinehaltige Salbe bereitzulegen und ja, sich den Anus damit einzureiben, weil das kann dann schon ein bisschen brennen.
Also damit hatte ich keine Probleme. Ich habe aber vom Magen diese Lösung einfach nicht so vertragen. Ich habe das Gefühl gehabt, das Zeug, das fräst mir Löcher in meinen Magen.
Hatte ich überhaupt nicht. Also das einzig wirklich Unangenehme ist halt, dass man natürlich ständig auf die Toilette rennt und abführt. Aber gut, das ist ja, das will man ja auch erreichen. Aber nochmal was zur Ernährung. Für mich war das gar nicht so schlimm, weil ich bin jetzt nicht der große Gemüse- und Körneresser. Diese Empfehlungen vorher, so 3 Tage vorher, 4 Tage vorher, dann kein Körnerbrot zu essen, auch keine Früchte mit Körnern. Das ist sicherlich sehr wichtig für Leute, die das, bei denen das fest zum Speiseplan gehört. Auch zum Beispiel Tomaten mit diesen harten Schalen. Da sollte man dann drauf verzichten. Muss jeder nochmal genau nachlesen, wie das für ihn passt. Da gibt's auch im Internet tatsächlich so Rechner, da steht links das Lebensmittel und rechts kannst du dir ausrechnen, wie lange vorher du darauf verzichten sollst. Ja, man kann essen weiches Weißbrot, wunderbar. Nudeln, Reis, also weiche Dinge. Und ich habe mir einfach am Samstag einen großen Topf Gemüsebrühe gekocht. Das waren 5 Liter. Suppenhuhn rein, alle Gemüse rein, die man hat. Ich habe zum Suppengemüse noch Fenchel reingemacht und habe das 4 Stunden köcheln lassen. Ja, und dann hatte ich wunderbare 2,5 Liter Gemüsebrühe. Also abgießen, abseihen. Ich habe es dann auch nochmal durch ein ganz feines Sieb gekippt, dass wirklich nichts drin ist. Es sollen natürlich auch keine Fasern sein, weil es ist so, wenn der Darm nicht ordentlich gereinigt ist, wird die Darmspiegelung wiederholt.
Sieht man nichts, ne?
Nö, da sieht man nichts und ja, ich glaube, das muss man wirklich nicht riskieren.
Nee.
Also ich habe, also Sonntag bis 14 Uhr durfte ich ja noch etwas Leichtes essen. Da habe ich 13 Uhr mir nochmal Kartoffeln gekocht und Kartoffeln mit, ja, es war Creme fraiche gegessen. Ja, und von daher
also,
war das dann alles okay, was das Essen betrifft.
Ja, das muss ich auch sagen. Ich fand es mit dem nicht essen dürfen, gar nicht so schlimm. Man darf, wie du gerade gesagt hast, ja viel Fleischbrühe oder Gemüsebrühe trinken. Bei mir auf dem Zettel stand auch Apfelsaft, den ich dann noch in Mengen getrunken habe. Und das war wunderbar. Und für diesen Nachmittag vor dem Eingriff habe ich mir dann auch nicht groß was vorgenommen, sondern habe mich auf die Couch gesetzt und entspannt ein Buch gelesen. Und das war alles in Ordnung, muss ich sagen. Also da wegen dem Nicht-Essen dürfen solche Bedenken auch mal nicht zu haben.
Nein, also ich habe auf die Empfehlung von einer Freundin hin, das eben montags morgen oder früher Vormittag gemacht, 10.30 Uhr, so dass man die Nacht vorher hat. Das Abführen hört irgendwann gegen 1 Uhr nachts dann auf. Also ich meine, wir sind ja unter Pharmazeuten. Zum Schluss kommt auch nur noch gelbes Wasser. Wahrscheinlich irgendwelche Gallenfarbstoffe oder so. Und dann war das auch okay. Dann habe ich 5-6 Stunden geschlafen und gut war. Ja.
Und dann vor dem eigentlichen Eingriff, also ich nehme an, du hast dich ein bisschen einschläfern lassen. Man kann es ja theoretisch auch ohne machen, oder?
Man kann es theoretisch. Der ganze tough ist, das war für mich nicht die Option. Ich habe mich also mit Propofol einschläfern lassen. Das war wunderbar.
Es lebe die Pharmazie.
Es lebe die Pharmazie. Man merkt nichts. Und ja, dann bin ich aufgewacht, war noch ein bisschen im Aufwachraum, bis ein bisschen betüdelt worden, habe einen Kaffee bekommen und einen Keks. Und ja, dann bin ich nach Hause gefahren mit einem ganz stolzen Gefühl. Ich habe es geschafft.
Und hast dir sicher erstmal ein super Frühstück gegönnt. Das habe ich nämlich gemacht damals.
Ja, das habe ich auch gemacht. Ich habe mir vorher 2 Stückchen Quarkkuchen gekauft. Wir haben hier so ein tolles Geschäft. Kuchenzeit heißen die und die machen einen fantastischen New York Cheesecake. Und das habe ich mir dann gegönnt.
Sehr gut.
Ja.
Ich muss sagen, ich war auch stolz, als ich es hinter mich gebracht hatte. Und wirklich, es ist nicht schlimm und man übersteht es. Und es ist eine ganz wichtige Vorsorgemöglichkeit, wo man gar nicht oft genug betonen kann, Leute, macht es.
Ich habe auch ehrlich gesagt zum ersten Mal richtig verstanden, wie wichtig es ist, dass sich dafür Prominente einsetzen, die wirklich ja Vorbilder sind für viele Menschen. Die können auch, glaube ich, so ein Stück weit ja, Angst wegnehmen, mhm, oder eben dann, wie gesagt, ein Vorbild sein, ach, der hat das auch gemacht, ich mache das auch. Ich meine, ja, wir dürfen nicht vergessen, wir bewegen uns ja in einem pharmazeutisch-medizinischen Umfeld. Für uns sind solche Dinge ja bekannt und auch normal, aber
bekannt,
nicht,
bekannt, okay, ja, gut, aber wie wir nicht ja normal, beide festgestellt ja haben, auch uns hat's Überwindung gekostet.
Das stimmt. Wir haben aber zumindest schon mal was davon gehört und ja, wir wissen auch, wie wichtig das ist, wie man dann selber damit umgeht. Das ist ja, bleibt einem ja selbst überlassen. Aber wenn man nun gar nichts damit zu tun hat, ich glaube, das ist dann noch größere Hürde, ja, genau.
Ja, mhm, das sehe ich auch so. So, jetzt gesetzt den Fall, bei der Koloskopie werden Gewebeveränderungen entdeckt oder zum Beispiel ein Polyp. Wie geht's denn dann weiter oder was passiert dann?
Also der Polyp oder die Polypen, die werden entfernt und werden zur Histologie, also zur Gewebeuntersuchung geschickt.
Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, die werden gleich während der Koloskopie entfernt.
Ja, die werden während der Koloskopie entfernt und hinterher, wenn man aufwacht, bekommt man ja das Ergebnis und dann wird einem gesagt, sie haben das im besten Fall, sie haben nichts oder auch im guten Fall natürlich, wir haben da eine Vorstufe eines Polypen entdeckt, eine Polypenknospe, die haben wir entfernt. So, ja. Dann wird das eingeschickt zur histologischen Untersuchung. Ja, und dann also abhängig von den Ergebnissen dieser histologischen Untersuchung und auch anderen Faktoren wie Anzahl und Größe und allgemeiner Gesundheitszustand etc. pp. Gibt der Arzt dann Empfehlungen für die Nachsorge. Hm. In der Regel hast du 10 Jahre eigentlich Ruhe. Wenn was gefunden wird, dann kannst du nach 5 Jahren hingehen wieder oder wirst du nach 5 Jahren gebeten, wieder hinzugehen. Also das macht der Arzt dann mit dem Patienten, aber wie gesagt, also wenn das alles okay ist, dann nach 10 Jahren.
Und es gibt ja auch Leute, wo familiär gehäuft Darmkrebs auftritt, die haben dann wahrscheinlich nochmal andere Zeitfenster.
Ja, da habe ich mich jetzt im Vorfeld unseres Podcasts nicht damit beschäftigt, aber ich denke, das ist so, ja, klar.
Ja, sonst noch was dir wichtig ist zum Thema, was du gerne unseren Hörern und Hörerinnen noch mit auf den Weg geben würdest?
Ja, ich kann nur sagen, die Angst ist unberechtigt, es ist nicht ganz angenehm, aber ich meine, es ist eine so einfache Maßnahme, um letztlich tödlichen Darmkrebs zu verhindern. Es ist ja eine der Krebsarten, die am besten auf Präventionsmaßnahmen anspricht. Das muss wirklich jeder machen, wirklich. Mhm. Also das kann man eigentlich vor sich selber kaum verantworten, wenn man das nicht macht. Man kriegt es bezahlt, man merkt nichts davon. Es ist im Vorfeld, mein Gott, andere Dinge sind auch unangenehm, ja. Machen, bitte einfach machen.
Dem kann ich mich nur anschließen.
Das freut mich.
Ja. Ja, meine Liebe, wir sind schon wieder am Ende unserer Podcast-Zeit. Wie immer, dein Aufreger der Woche, positiv oder negativ?
Auch negativ habe ich nichts. Positiv, ich war am Dienstag in einem ganz kleinen Kino hier in Berlin. Das heißt Klick. Ich glaube, die haben 50 Plätze, wenn es hochkommt. Es ist ein privates Kino, wird, soweit ich weiß, von Schauspielern betrieben. Und ja, habe mir da eine Dokumentation angeschaut über das Ende des Steinkohletagebaus in Deutschland, beziehungsweise über die Kumpel da. Aha. Das hieß auch, wir waren Kumpel. Das war total interessant und spannend und ja, habe ich auch einiges so für mich mitgenommen. Das war wirklich ein positiver Aufreger der Woche.
Ja, das ist super, weil negative Aufreger um uns herum haben wir ja gerade genug.
So ist es.
Dann ist es doch schön, wenn man so für sich ein paar positive Vibes mitnehmen kann.
Ja, da muss man Positives dagegen setzen, sonst so ist es. Macht das ja alles keinen Sinn. Ja.
Ja, dann danke ich dir für deine Zeit und wir sprechen uns sicher irgendwann mal wieder in unserem Podcast PTA. Mach's gut. Ja. Ciao.
Mach's gut. Tschüss.
Das war sie schon wieder, unsere aktuelle Episode vom PTA-Funk, dem Podcast von das PTA-Magazin. Danke, dass Sie zugehört haben. Wir freuen uns über Downloads, Likes und Kommentare. Tschüss und bis zum nächsten Mal.